MENA Watch, der unabhängige Nahost-Think Tank.
Willkommen bei MENA Talk. Mein Gesprächspartner ist der vielfach ausgezeichnete österreichische Schriftsteller Karl Markus Gauss, ausgezeichnet unter anderem mit dem Jean-Marie-Preis und dem Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung. Das bislang letzte Buch von Gauss trägt den Titel Schuldhafte Unwissenheit, Essays wie der Zeitgeist und Judenhass. Der zentrale Text in diesem Buch befasst sich mit dem Massaker der Hamas am 7. Oktober 2023 und seinen Folgen. Und in diesem Zusammenhang hat Gauss ein merkwürdiges Phänomen beobachtet. Und ich ersuche Sie, einen Absatz aus dem Buch vorzulesen.
Zu den meisten antisemitischen Exzessen ist es gekommen, als die einzigen Bilder des Schreckens, die zu sehen waren, jüdische Opfer zeigten. Entführte Frauen, die an den Haaren durch die Straße geschleift und auf Lastwagen geworfen wurden, verstümmelte Leichen der jungen Leute, die das Nova Musikfestival besuchten. Der Anblick jüdischer Opfer stachelt den Hass wie sonst nichts an, wie keine Luftschläge der israelischen Armee es vermögen, die Wohnblocks in Schutt und Asche legen, keine Bilder von Kommandoaktionen mit zivilen Opfern.
Haben Sie eine Erklärung für dieses Phänomen?
Keine, von der ich selber glauben würde, sie wäre ein objektives Maß der Dinge oder wäre eine Erklärung, die vollkommen widerspruchslos irgendwie richtig wäre. Aber die Tatsache, die mich übrigens auch sehr verstört und ich muss auch sagen, sogar noch verwundert hat damals, ist schon die, dass offenbar tatsächlich in dem, was man berechtigte Empörung gegen manche Dinge der israelischen Armee vielleicht begreifen würde, eigentlich zugrunde liegt eine fundamentale antisemitische Grundierung, die aus welchen Urgründen von individuellen Persönlichkeiten oder auch aus einem sozialen Milieu herauskommt. Ja. Mhm. Denn dass man im Verlauf des Gazakrieges auch Kritik üben kann, wobei die Kritik oft meiner Meinung nach völlig falsch geübt wurde, ist meiner Meinung nach berechtigt. Aber die Tatsache, dass noch lange bevor die israelische Armee überhaupt zurückgeschlagen hat, bereits ein umjubeltes Massaker fast stattgefunden hat, weil weltweit Menschen auf die Straße gegangen sind, die begeistert davon waren, dass es zu diesem Massaker gekommen ist. Das lässt schon auf eine weniger im engeren Sinne politische, aktuelle Empörung schließen, sondern auf ein tiefes und verheerendes Ressentiment.
Jetzt die Hamas hat eine korrupte und grausame Diktatur errichtet gegen die eigene Bevölkerung und ihr Hass auf Israel hat eine religiöse Fundierung, indem sie den Staat Israel durch einen islamistischen Gottesstaat ersetzen wollen. Was ich mich gefragt habe, ist, was hat eigentlich daran die Studenten in den USA so begeistert an der Idee dieses Gottesstaates? Und noch mehr, was hat die Studentinnen daran begeistert? Für mich war das völlig rätselhaft.
Ja, es ist auch rätselhaft oder es ist auch auf abstoßende Weise, würde ich sagen, rätselhaft. Ich glaube, das hat jetzt einerseits damit zu tun, schon mit einer erschütternden Unwissenheit, dass sie nämlich die Hamas für die Vertreter der Legitimen der Palästinenser halten und glauben, es wäre daher angebracht, mit der Hamas sich zu solidarisieren und überhaupt nicht zur Kenntnis genommen haben, was die Hamas eigentlich will. was sie darstellt und was ihre Ziele sind. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, es ist ja nicht nur bei einer amerikanischen Studentin und Studenten so, sondern es gibt ja auch bei jeder Demonstration queere Abteilungen, ja, wo Aktivistinnen der LGBT-Community Freiheit für Palästina meistens noch mit dem Slogan, also from the river to the sea, fordern, die ja, wenn sie dort irgendwo im Gazastreifen mal zugegen sein würden und eine bunte, fröhliche Demonstration veranstalten würden, ja keine 2-3 Tage überleben würden. Ja? Mhm. Denn genau jene Menschen, die jetzt, oder diese Menschen, die jetzt für ihre Solidarität mit der Hamas letztlich bezeugen, würden ja dort, hätten ja dort kein langes Leben. Das muss klar sein. Und daher glaube ich schon, dass es auch wirklich eine Unwissenheit ist, die aber schuldhaft ist, weil es ist heute wesentlich leichter, sich zu informieren, als es vor einigen Jahren oder Jahrzehnten war. Es genügt im Internet ein Klick und ich komme zum Beispiel auf die Gründungscharta der Hamas. Und wer immer noch überhaupt lesen kann, der muss dann dort doch schon erkennen, was die Ziele der Hamas sind, nämlich dieser Gottesstaat, von dem Sie sprachen, und die Auslöschung aller Menschen, die mit ihren Zielen nicht einverstanden sind innerhalb der palästinensischen Gemeinschaft und natürlich mit der Auslöschung von Israel, das ist ganz klar. Und das andere ist, glaube ich, eine verirrte oder abirrende Form von dem, was man etwas widersprüchlich zu bewerten, die Woke-Bewegung nennen könnte, ja. Die Woke-Bewegung ist für mich interessant, aber auch, ich muss auch selbst aufpassen, dass ich da nicht in eine Falle tappe, ja? Weil Woke ist einerseits ein Selbstbegriff und andererseits ein Kampfbegriff derer, die gegen viele Dinge sind, die ich im Prinzip für richtig halte. Ja? Mhm. Der Woke-Begriff, Selbstbegriff ist irgendwie, man wäre mit allen unterdrückten Minderheiten auf deren Seite und so weiter. Und dann wird ihnen diesen Leuten, die dieser Woken-Ideologie verfangen, in dieser Ideologie verfangen sind, irgendwie vage, setzt sich vage in ihnen der Verdacht oder die Überzeugung ein, dass ja genau die Palästinenser auch zu dieser Opferrolle passen würden. Ja.
Jetzt ganz kurz, da Sie From the River to the Sea erwähnt haben, Sie schreiben in Ihrem Buch auch über diesen amerikanischen Professor, der seine Studentinnen und Studenten gefragt hat, bitte, welcher Fluss, welches Meer? Ja. Und da sind die skurrilsten Antworten herausgekommen. Aber was schon interessant ist, also das demokratische Israel wird als Produkt des Imperialismus bezeichnet und deswegen abgelehnt. Gleichzeitig aber haben dieselben kein Problem mit arabischen Folterdiktaturen, weil sie angeblich antiimperialistisch sind. Und darauf kommt es jetzt an, die so argumentieren, bezeichnen sich selber aber als eindeutig nicht antisemitisch.
Ja. Gut, das ist natürlich eine Selbsttäuschung einerseits. Das ist doch ganz klar. Es gibt ja auch in Österreich und in Deutschland und überall eigentlich Bewegungen, die von sich selbst überzeugt sind, dass sie antiimperialistisch handeln, ja, und gleichzeitig nicht in der Lage sind, ja, es sogar als rassistisch irgendwie denunzieren, wenn man darauf aufmerksam macht, dass eigentlich diese unterdrückten Völker von den oder Staaten, auch von denen sie sprechen, ja alles andere als Demokratien sind, sondern auch sie selber schwerster Verfolgung unterziehen würden, wenn sie denn dort leben würden. Und das ist meiner Meinung nach ein zusätzlich verwerfliches Moment, nämlich, dass man als linker oder woker Mensch im Westen offenbar zwar unglaublich kritisch ist gegenüber den eigenen Ressentiments, Fehlverhalten oder Verspätungen, die es immer in unserer Politik, so im sozialen Leben gibt, aber gleichzeitig diese eigenen Maßstäbe völlig außer Acht lässt, beziehungsweise sogar dispensiert und sagt, ja, aber wenn das in einem afrikanischen Staat oder in einem arabischen Staat passiert, dann ist ja das eine kulturelle Äußerung, oder diese Leute haben, und wir können ihnen doch nicht vorschreiben, wie sie leben sollen, ja.
Jetzt wird es aber noch ein bisschen komplizierter. Ich habe im Jänner 24, das war drei Monate als nach dem Massaker, als die Bilder vom Gaza-Krieg im Fernsehen wirklich schwerprächtig waren. Mit meinen Studenten darüber diskutiert, was sie davon halten, welche Position sie einnehmen. Und da waren es vor allem die Studentinnen, die gesagt haben, sie halten diese Bilder mit dieser Zerstörung und den toten Kindern nicht mehr aus. Und jetzt bin ich aber überzeugt, das waren keine Antisemitinnen. Und ich denke, sie sind auch keine geworden. Aber ihr Bild von Israel hat sich verändert. Das hat sich eindeutig verändert. Und ganz nebenbei gesagt, das ist jetzt der Punkt, den der Heinz Fischer in seiner Stellungnahme angesprochen hat, wo er seine Sorge geäußert hat, um das internationale Ansehen von Israel wegen seiner Kriegsführung. Und da würde ich sagen, jetzt auf Fischer bezogen, wer so argumentiert, ist kein Antisemit.
Nein, also der erste Teil seiner Aussage, der ist völlig klar, man ist kein Antisemit, wenn man sich aufgrund auch dieser Kriegsführung und vor allem der Bilder auch dieser Kriegsführung, aber auch schon tatsächlich wegen der vielen Opfer, wenn man deswegen sich sagt, also das schadet dem Ansehen Israels natürlich ganz fundamental. Deswegen ist man nicht kein Antisemit. Aber fragwürdig ist die Aussage des Bundespräsidenten, nämlich da jetzt nicht den Antisemitismus unterstellen will, aber sehr fragwürdig ist schon der Konnex, dass er sagt, niemand habe mehr für den Antisemitismus in Österreich oder im Westen beigetragen als die israelische Kriegsführung. Ja? Und das insinuiert meiner Meinung nach, ja, dass der Antisemitismus durch jüdisches Fehlverhalten in die Welt kommt und durch jüdisches Wohlverhalten vielleicht auch wieder hinauskommt.
Ich habe es so verstanden, es geht ihm um das internationale Ansehen Israels.
Ja.
Und dieses sieht er dadurch gefährdet.
Da hat er hundertprozentig recht, ganz klar.
Ja, und er sagt, damit kann der Antisemitismus gefördert werden. Ich sage Ihnen eins auch, warum mir das so wichtig ist. Ich habe vor kurzem aus einer Rede von Philipp Remtz zitiert gefunden, dass der Kampf gegen den Antisemitismus das zivilisatorische Anliegen schlechthin ist. Und ich nehme das, was Remtz mal gesagt hat, sehr ernst. Das heißt aber gleichzeitig, dass man mit dem Vorwurf des Antisemitismus vorsichtig sein muss, nicht leichtfertig damit umgehen kann und dass das kein politisches Kleingeld sein darf.
Ja, das ist ohnehin klar. Das unterstütze ich sofort. Und ich zaudere und hadere ja auch mit mir selber in dieser ganzen Sache, ja. Und sage manchmal etwas oder denke, wo ich mir am nächsten Tag dachte, nein, das ist vielleicht auch nicht ganz richtig. Aber ich kann, weiß nicht, es ist vielleicht ein kleiner assoziativer Sprung, aber ich kann zu der Rezeption dieses Buches sagen, ja, dass zum Beispiel gute Freunde von mir, mit denen ich seit den Studienzeiten zusammen war und in allen wesentlichen Dingen eigentlich des politischen und sozialen und moralischen und sonstigen Lebens ziemlich einer Meinung war, mir auf einmal mehr oder weniger die Freundschaft aufgekündigt haben und gesagt haben, ich hätte ja überhaupt kein Mitgefühl mit den Kindern im Gaza. Ja, was, glaube ich, eine völlige Verfälschung dessen ist, was ich geschrieben habe und was ich will. Ja. Und ich zeige dann natürlich auch gewisse Ambitionen, mich zu verhärten und solche Auffassungen nicht mehr auf mich zuzulassen und irgendwie von mir abzuweisen. Ja. Und sie irgendwie abzuschieben, auf irgendwie als wären es Äußerungen von nicht von Freunden, die ich lang kenne und von deren Humanismus ich nicht zweifle, sondern von Menschen, die irgendwie aus bestimmten Gründen in letzter Zeit doch verblendet geworden sind. Ja.
Kurzer Einschub, ich weiß nicht, ob Sie mir recht geben. Angesichts des österreichischen Anteils an der Shoah, angesichts dieses ungeheuerlichen Ausmaßes ja. und Verbrechen, das auch von österreichischer Seite damals begangen worden ist, habe ich ein gewisses Verständnis für Stimmen aus Israel, die sagen, von den Deutschen und von den Österreichern wollen wir uns wenig bis gar nichts sagen lassen. Also dafür ja. habe ich ein Verständnis.
Ja,
ich habe auch dafür ein Verständnis, aber ich glaube, es geht sogar einen Schritt weiter. Es ist doch so, dass es auffällt eigentlich, dass die israelische Regierung sich jetzt und ich glaube auch große Teile der Bevölkerung irgendwie das auch satt haben, dass sie durch irgendwelches Verhalten oder durch irgendwelche Dinge sich unbedingt das Wohlwollen der Staatengemeinschaft sichern müssen. Ich meine, ich habe das im Buch geschrieben, ich weiß, kann die Zahlen jetzt nicht mehr so auswendig, habe sie nicht so parat, aber ich habe sie damals sehr recherchiert. Man muss sehen, dass zum Beispiel die UNO, ich glaube, 120 Verurteilungen von Israel in den letzten 20 Jahren gemacht hat und dann ungefähr 20 von Putins Russland, 17 von Nordkorea und so weiter. Und das ist natürlich ein völliges Missverhältnis. Blamabel, finde ich. Ja. Und, aber ich möchte deswegen jetzt noch nicht sagen, dass die UNO aufgelöst werden soll oder so ähnlichen Blödsinn. Ja. Aber dass die dann, also die israelische Regierung oder die israelische Bevölkerung in ihrer Mehrheit jetzt nicht mehr sagt, wir achten besonders darauf, ob uns die UNO verurteilt, ist meiner Meinung nach völlig folgerichtig und logisch. Ja? Und das ist natürlich etwas Trauriges, aber meiner Meinung nach auch etwas, was ich schon verstehen kann, dass Israel jetzt sehr wenig darauf achtet, auf etwas, was übrigens sehr wichtig wäre und was der Fischer ja gesagt hat und gemeint hat, nämlich, dass die Welt, dass es viele, möglichst viele Nationen und möglichst viele Menschen in diesen Ländern ein prinzipiell anerkennendes und positives Verhältnis zu Israel haben. Ja? Das ist sehr wichtig und das wird natürlich durch diese Form, dass Israel jetzt sagt, ja, vertrauensvoll kann man ja auf die Solidarität sowieso nicht hoffen, der Weltgemeinschaft. Jetzt zeigen wir aber aus dieser Position, dass wir das einfach militärisch und technologisch durchziehen können. Wir schaffen jetzt solche Bedingungen, wo uns in den nächsten 50 Jahren keiner mehr täglich bedrohen kann. Ja? Mit dem meiner Meinung nach schon furchtbaren Folge, dass zum Beispiel also Gaza ja offenbar ein Schutthaufen ist. Ja? Wobei die Israelis ja immer gesagt haben, sie machen keine Terroranschläge, die irgendwie ins Blinde gehen, sondern haben die Bevölkerung aufgefordert, von da nach dort zu ziehen. Aber natürlich ist es dann so, dass die Bevölkerung ja schon nicht mehr gewusst hat, wo sie noch hingehen kann.
Die Hamas hat eine Unzahl von Kriegsverbrechen begangen und begeht sie. Also mit den militärischen Stützpunkten in Spitälern, in Schulen, in Wohnhäusern und so weiter, mit diesem absolut grotesken Tunnelsystem, das sie mit internationaler Finanzierung gebaut haben, mit dem Massaker der Hamas, das der Ausgangspunkt unseres Gesprächs ist, mit den Geiseln und so weiter. Also es gibt die Anzahl der Kriegsverbrechen der Hamas ist unendlich, geradezu. Auf der anderen Seite der von Südafrika erhobene Vorwurf des Völkermords gegen Israel ist sowohl juristisch als auch inhaltlich falsch. Die Frage ist die nach den Kriegsverbrechen.
Ja, und da muss ich eigentlich auf für mich auch irgendwie schwierige Weise darauf rekurrieren, was Israel eigentlich zunächst einmal als Hauptkriegsziel genannt hat. Nicht? Das Hauptkriegsziel ist, die Hamas so weit zu bringen, dass sie nicht mehr existiert oder zumindest nie mehr eine Gefahr darstelle. Wie weit das gelungen ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Denn wenn man sich zum Beispiel die Bilder von dem Geiselaustausch, dem sogenannten, Geiselaustausch ist ja völlig falsches Wort, weil die Leute, die in Israel inhaftiert waren, waren ja nicht Geiseln, sondern überführte Straftäter. Ja? Also das ist auch so eine Sprachregelung, die einem irgendwie so ins Ohr geht und dann ins Herz geht und man verwendet sie selber. Und es ist aber eigentlich eine falsche, medial vermittelte Sache. Es hat nie einen Geiselaustausch gegeben, weil es auf der einen Seite Geiseln gegeben hat und auf der anderen Seite verurteilte Straftäter, von denen ich annehme, dass sie zu Recht verurteilt waren. Ja? Gut, aber jetzt, wenn man sich das nur anschaut, wie diese Geiselüberstellung stattgefunden hat, da hat man ja doch also eine abstoßende und erschütternde Form von Selbstdemonstration der eigenen Macht gesehen, wie die Hamas diese Geiseln freigegeben hat. Und natürlich ist dann auch ein seltsames Phänomen gewesen, dass dann ja auf einmal 1400 oder 1200 Inhaftierte freigelassen worden sind, die ja eher, nehme ich an, der Hamas angehören oder zumindest nahe stehen sind. Und dann kommt natürlich dazu, dass es unter diesen unglaublich vielen Opfern ja auch welche gibt, aus denen sich neue Leute auch für die Hamas rekrutieren lassen. Ja? Und da gibt es natürlich ein zweites Phänomen, auf das viele hoffen, ich auch übrigens, ja, dass es in der in der palästinensischen Gemeinschaft irgendwann ein Bild auch oder ein Wissen darüber entsteht. Man sagt ja, die Hamas hat uns ja nichts Gutes gebracht. Ja? Und vielleicht könnten wir jetzt eigentlich ein palästinensisches Bewusstsein und eine politische Bewegung starten, die nicht von der Hamas ausgeht und die Hamas sogar als Hindernis der Befreiung Palästinas betrachtet.
Das ist das Argument von Israel, das immer wieder auf 1945 hinweist. Mhm. Deutschland war bis Ende des Krieges ganz stark Nazi. Mhm. Und nachher ist es, nach der totalen Niederlage, ist es gelungen, dieses Volk im Laufe der Zeit, es hat natürlich gedauert, komplett umzudrehen. Und jetzt wollen wir nicht drüber reden, dass jetzt die AfD in Deutschland wieder stark ist, aber das ist viele Jahrzehnte später. De facto ist der Nationalsozialismus erledigt worden als politische Bewegung, nicht in den Köpfen. Ja. Als politische Bewegung und als wirksame politische Kraft.
Ja.
Nicht im Bewusstsein der Menschen. Und darauf hoffen sie, ob das auch im Gazastreifen möglich sein könnte. Ich verstehe zu wenig davon.
Wie gesagt, wir sitzen hier in einem schönen Wohnzimmer und geschützten Österreich und sprechen jetzt über Situationen, die also furchtbar sind für alle Beteiligten, für den einen noch mehr, für den anderen auch bedrückend, nicht? Es ist, ich kann mir es schlicht weder vorstellen noch nicht vorstellen. Ich kann dazu keine klare Aussage treffen, ja. Ich höre nur immer wieder, dass eigentlich die Hamas oder auch die anderen dschihadistischen Organisationen, gibt ja noch ein paar, sehr wenig von den Palästinensern wirklich repräsentieren, dass sie nicht besonders geliebt sind dort. Ja? Mhm. Sie haben ihre Macht ja durch die Wahl da im Jahr 2005 sofort mit einer Serie von Hinrichtungen ihrer Gegner und Attentaten auf ihre Gegner stabilisiert. Sie haben eigentlich in diesem Region eine Art von Scharia eingeführt. Und natürlich gibt es auch islamistische Bewegungen, die Zulauf haben und viele Menschen irgendwie, die sie unterstützen wollen. Ja. Aber ich glaube, dass in den könnte ich mir vorstellen, dass in Palästina schon auch es eine wachsende Zahl von Menschen gibt, die sagen, wir können doch jetzt nicht einfach 200 weitere Jahre immer die Ideologie verfechten, dass wir sagen, wir sind die einzigen wahren Herren hier, ja, from the river to the sea. Wir können uns doch nicht dauernd allen möglichen Kompromissvorstellungen, die es früher mal für Zwei-Staaten-Lösungen und so weiter gegeben hat, verweigern, in der Hoffnung, dass unsere Ur-Ur-Urenkeln vielleicht einmal ihren Staat nach der Vorstellung der islamistischen Bewegung haben werden.
Also da klopfe ich jetzt aufs Holz und füge hinzu, heute ist der 26. Juni 2025 und wir wissen nicht, was sich in 3 Tagen ereignen wird. Und was in 3 Monaten sein wird, haben wir schon gar keine Ahnung. Aber eine Frage, die sich mir stellt, ist, wenn die Hamas clever wäre, dann würde sie ihre Geiseln, die sie noch immer hat, zurückgeben und sich aber nicht ergeben. Mhm. Was macht Israel dann? Führt es den Krieg fort?
Ich halte die Hamas, so schwer bestimmte historische Phänomene zu vergleichen sind, ich halte sie eigentlich für die SS der palästinensischen Untergrundbewegung. Die SS hätte niemals gesagt, wir geben jemanden frei, aber wir werden weiter existieren oder wir werden weiter eine Rolle spielen wollen. Und wenn ja, dann hätte man das unmöglich, weder als liberale Opposition, also sagen wir weder von amerikanischer, britischer oder russischer Seite, hat niemand hätte das, und auch nicht übrigens von der Widerstandsbewegung in Deutschland, hätte das irgendjemand akzeptieren können. Ja? Mit der SS kann man keine weitere zukünftige Gesellschaft führen. Und mit der Hamas meiner Meinung nach auch nicht.
Ja. Gebe ich Ihnen völlig recht, und ich gebe Ihnen auch recht, ob wir die Hamas jetzt als Mörderbande, als Verbrecherorganisation vergleichbar mit der SS, da sind wir uns einig. Ich würde jetzt, weil wir gesagt haben, 26. Juni, und wir nichts vorhersehen können, wir können auch nicht vorhersehen, was aus diesem zweiten Krieg, der jetzt begonnen hat, mit dem Iran werden wird. Wobei, ich nehme an, auch da sind wir uns einig, da stimmt das Selbstverteidigungsrecht Israels absolut.
Ja, das ist völlig richtig. Es sind auch, muss ich sagen, natürlich hängen alle Phänomene zusammen, aber es sind trotzdem auch zwei verschiedene Dinge. Ja? Also, ich habe gestern zufällig im Radio gehört, also eine Sendung über, ist es jetzt eine Menschenrechtsverletzung, dass Israel den Iran attackiert hat oder nicht? Und da gibt es einen berühmten Menschenrechtsler, Novak, ein Österreicher, den ich unglaublich schätze, weil oft, wenn ich irgendwo nicht genau Bescheid weiß und höre, was er sagt, dann übernehme ich das, weil man denkt, der weiß das ziemlich genau. Aber er hat leider, muss ich jetzt für mich sagen, gesagt, ja, das ist eine Verletzung der Menschenrechtskonvention. Ja. Und da muss ich ihm als kein Fachmann für die juridische Sache von Menschenrechten sagen, das ist mir, also so weit ich mich damit beschäftigt habe, kann ich das nicht ganz nachvollziehen. Denn da ist ein Staat, der sagt, eines seiner Staatsziele, seiner wichtigsten, ist die Auslöschung eines anderen Staates. Da ist ein Staat, der diese Auslöschungswaffen produzieren will und mehr oder weniger weit gekommen ist. Da ist ein Staat, der sogar so Zeituhren laufen hat, wie lange es jetzt wohl noch dauern wird, bis dieser Staat, nämlich Israel, ausgelöscht wird. Und jetzt sind sie offenbar ziemlich weit. Die einen sagen ganz weit, die anderen sagen, ja, aber noch nicht ganz so weit, wie es wäre. Und dass man dann sagt, dieser Staat darf keine Vernichtungswaffe bekommen, ist völlig logisch. Ich meine, das war doch zweifelsohne ein gravierender Fehler, dass Nordkorea zu einer Atombombe gekommen ist. Dass jetzt noch neue Despotien überall auf der Welt sich so unangreifbar machen dadurch, dass sie eine atomare Kraft haben. Meiner Meinung nach auch im Interesse aller umliegenden Staaten vom Iran. Keiner will eigentlich, dass der Iran eine Atommacht wird.
Ich gebe Ihnen in jedem Punkt recht, und Israel hatte absolut das Recht zu diesem Angriff. Komplizierter ist es, bei Gaza, da ist es etwas differenzierter. Ich habe im Falter gelesen, eine Professorin aus Oxford, Sharon Attill, die sagt, das Recht auf Selbstverteidigung ist ein sehr weit gefasstes. Aber sie sagt, es gibt auch schon in dem Zusammenhang dass die Frage nach der Verhältnismäßigkeit. Mhm. Das heißt, unter welchen Bedingungen darf ich ein Spital bombardieren?
Ja, da, wenn ich da kurz anschließen darf, auf was mir 5 Minuten oder 10 Minuten vorher besprochen, Israel hat gesagt, im Gaza, sie wollen die Hamas ausschalten. Ich finde, es ist nicht wirklich gelungen, offenbar. Ja? zwar schwerst getroffen und schwerst geschädigt, aber es gibt sie noch und sie ist noch immer eine Kraft. Aber was sie nicht wollten, war zweifelsohne, nehme ich an, also von Anfang an Gaza in Schutt und Lasche zu legen. Und das schlimmste Ergebnis dieses Gaza-Kampfes wäre auch doch der, dass es die Hamas noch gibt, aber in Gaza eigentlich das zivile Leben zerstört ist und 50.000 oder wie viele Menschen gestorben sind. Das wäre meiner Meinung nach ein klares Verfehlen des Kriegszieles, ja. Und das ist immer natürlich moralisch auch fragwürdig, das ist ganz klar. Und wer sich jetzt nicht darüber, ich glaube aber, das ist auch in weiten Kreisen Israels der Fall, wer sich jetzt darüber nicht schockiert ist oder persönlich affiziert und irgendwie nicht verunsichert, sondern also erschüttert, ja, der ist jetzt deswegen nicht ein Verräter an der israelischen Sache, sondern im Gegenteil, ist ganz klar.
Ich zitiere den ehemaligen Ministerpräsidenten Olmert, der von sich sagt, dass er den Gaza-Krieg sehr lange Zeit befürwortet hat, aber dann hinzugefügt hat, der Staat Israel führt zurzeit einen Krieg, wie er ihn noch nie geführt hat. Und Olmert sagt auch, und jetzt in dieser allerletzten Phase begeht Israel auch Kriegsverbrechen.
Ja, und der Olmert ist ja diesbezüglich meiner Meinung nach als eher Linker, wie bekannt ist, eine interessante Zeugenfigur. Ja, aber er ist ja eigentlich ein sehr konservativer Premier gewesen, ne? Und hat aber damals 2004 oder irgendwas, ja, dieses, meiner Meinung nach, soweit ich es kenne, ziemlich weitreichende Programm gegeben für eine Zwei-Staaten-Lösung, ja. Die natürlich von den Hamas-Leuten, die ja das gesamte Gebiet haben wollten, also als Falle und als irgendwas, was abgelehnt haben, obwohl es ein ziemlich weitreichendes Programm gewesen wäre, ja. Und natürlich, die Sache ist die, es gibt keinen, oder sagen wir es anders, es gibt gerechte Kriege oder Kriege, die gerechtfertigt sind, durch auch moralisch gerechtfertigt sind, aber es gibt natürlich keinen Krieg, der gerecht geführt wird und der ohne Verbrechen auch geführt wird. Ja? Und natürlich kann man sagen, was ich auch meine, dass diese Hamas-Leute ja, die sich in Spitälern und Kindergärten und sonst wo verbunkert haben, in einem übrigens architektonisch übrigens einzigartigen Fall von unterirdischer Stadt, ne, dass die die Schläge gegen diese Lokalitäten, die ja dann zu wahnsinnig vielen zivilen Opfern geführt haben, dass die das provoziert haben, dass die das auch eigentlich zunächst einmal gedacht, dort werden sie nicht bombardiert, aber wenn sie bombardiert werden, dann haben sie eigentlich einen großen moralischen Nutzen davon, nicht? Weil dann steht Israel ja als Militärmacht, der Kindermörder etc. und der Kranken etc. da. Ja. Ist die Frage jetzt, was kann man machen, wenn also eine wirklich terroristische Macht sich gezielt dort verbunkert, wo möglichst viele andere Menschen und naturgemäß Unschuldige in diesem Fall leben. Was kann man da machen? Sagen, ja, das müssen wir uns zurückhalten, was ich menschlich richtig fände. Ja? Oder in dem Kampf darum, dass wir diese Bande ausschalten, wird das in Kauf genommen. Ich habe da kein Ja und kein Nein.
Für mich war es ein Punkt, ja, der mich dann speziell zum Nachdenken gebracht hat, weil ich diese Unvermeidbarkeit der Zerstörung, die habe ich auch so gesehen, so grauenhaft das ist. Mhm. Aber es gab dann einen Punkt, und das könnte sein, dass Olmert diesen Punkt gemeint hat, das ist die Blockade von Nahrungsmitteln und Medikamenten. Mhm. Also die Spitäler aushungern und die Menschen aushungern. Auch wenn dahinter steht, ja, wenn wir die Geiseln zurückkriegen, dann hört das sofort auf. Mhm. Aber da stellt sich die Frage juristisch und auch moralisch. Mhm. Wie weit darf man gehen?
Ich weiß es nicht. Ja. Ich bin bei, wenn ich mir eine Fernsehsendung ansehe und die Bilder sehe, dann bin ich selbstverständlich irgendwie mitgerissen davon und finde, dass das völlig inakzeptabel ist, ja, und dass das auch verbrecherisch ist. Wenn ich mir dann das Ganze wieder so mit Hintergrundinformationen überlege, ja, bin ich nicht glücklich darüber, aber nahe daran, dass ich sage, ja, das ist unausweichlich. Ja. Man weiß ja doch auch, dass, was zum Beispiel die Medikamenten- und die Nahrungsmittelausgabe betrifft, das hätte unter internationale Autorität gestellt werden müssen. Aber es ist offenbar doch so, und ich glaube diesen Informationen, dass die moralische Reputation, die die Hamas ja für ihre eigenen Leute gehabt hat, ja die ist, dass sie ja nicht nur die Kaderorganisation für Aufrüstung, Militarisierung und Terrorisierung und so weiter, sondern ja auch eine gewissermaßen soziale karitative Tätigkeit hat, nicht? Sie hat die Medikamente verteilt, die die internationale Gemeinschaft lange vor dem Massaker und vor diesen Ereignissen und Kriegen gespendet haben. Sie haben Zugriff auf die Gelder gehabt, auf die international. Und das ist ja auch, ich kann das nicht beurteilen, ja, aber ich lese in manchen israelfreundlichen Medien, dass die Hamas zum Beispiel das nicht dulden kann, dass Nahrungsmittel, Medikamente an die Bevölkerung kommen, ohne dass sie es verteilen. Weil darauf beruht ja ihre Autorität. Nicht nur aus den Gewehren, sondern innerhalb der Gesellschaft der Palästinenser beruht ihre Autorität darauf, dass sie ja eine Sozialorganisation auch geworden sind. Ja? Und jetzt hört man also, dass bestimmte Übergabestellen von Medikamenten, Nahrungsmitteln und so weiter attackiert werden. Und bei uns heißt es immer sofort, das wären israelische Angriffe, die mir völlig sinnlos übrigens vorkämen.
Da bin ich ganz sicher, so wie Sie, das kann nur die Hamas sein.
Ja, genau.
Aber dafür nur für die hat das Sinn.
Genau.
Für die Israelis hat das
nur den Sinn, dass sie das
von Wartenden auf Nahrungsmittel für eine Versorgungsstelle, die sie übrigens mit den Amerikanern mitbetreiben, überhaupt keinen Sinn.
Genau, überhaupt keinen
Sinn. Das kann nur die Hamas sein. Aber ein anderer Einwand, den ich vor Monaten schon gehört habe, es könnte sein, dass es noch, weil die Hamas ja doch ganz wesentlich geschwächt ist, dass es gleichzeitig eine palästinensische Bandenbildung gegeben hat. Das heißt, es sind Lastwagen mit Nahrungsmitteln und ebenso mit Medikamenten überfallen und geraubt worden. Und daraus ist jetzt dann wieder ein eigener Geschäftszweig geworden.
Ja, klar, natürlich. Wir stellen uns ja, glaube ich, oder ich zumindest, muss ich schon auch zugeben, ich habe mir ja die Gesellschaft in Gaza vor diesen Ereignissen, also in den letzten 10 Jahren, ja relativ, trotz aller Widersprüche, trotzdem relativ homogen vorgestellt. Aber es ist natürlich ein Staat im Staat. Das ist ja trotzdem eine reiche Gesellschaft. Es wurde produziert, es wurden Geschäfte gemacht. Und jetzt habe ich doch irgendwo
Chaos. Der Ordnung halber müssen wir auch feststellen, dass die Regierung nur überleben kann, weil sie zwei rechtsradikal ultra-religiöse Mitglieder hat. Mhm. Sonst würde sie nicht mehr bestehen. Mhm. Und dass außerdem in einem Gerichtsprozess sich befindet, wegen Korruption. Wobei ich mir vorstellen könnte, so wie die Dinge sich jetzt entwickelt haben, dass Likud die nächsten Wahlen wieder möglicherweise gewinnen könnte.
Ja, das davon ging ich fast schon aus. Man hätte ihn vermutlich sondern 5 Monate vor dem Massaker infolge der Prozesse und Anklagen ersetzen müssen oder können. Aber jetzt ist es natürlich extrem schwer. Das ist ganz klar. Also Kriegsgesellschaften tendieren nicht dazu, sich zu demokratisieren.
Ich erinnere mich, weil ich es nie vergessen habe, an ein Gespräch im Café Taramon in Jerusalem vor etwa 50 Jahren. Da bin ich mit jungen Palästinensern zusammengesessen, Studenten im Großen und Ganzen, und habe denen zu erklären versucht, dass israelische, das jüdische Trauma, was den Juden in Europa passiert ist, das müssen sie zur Kenntnis nehmen. Und warum aus diesem Trauma entstanden ist die Überzeugung, wir dürfen nie mehr wehrlos sein. Und wenn sie das nicht kapieren, dann wird's nichts. Worauf mir von der Gegenseite gesagt worden ist, ja, aber mit diesen europäischen Verbrechen haben wir überhaupt nichts zu tun. Wir sind, und das ist eine Formulierung, die ich von palästinensischer Seite öfters gehört habe, wir sind die Opfer der Opfer. Und ich habe gesagt, ja, das mag ja sein. Aber wenn ihr nicht kapiert, aus welchem historischen Hintergrund Israel entstanden ist und die Menschen, die hier leben, wenn ihr das nicht für euch, wurscht, ob ihr damit zu tun habt, nichts habt ihr damit zu tun, ist schon klar, dann werdet ihr niemals zu einer vernünftigen Lösung des Zusammenlebens kommen. Und habe ich vor 50 Jahren gesagt, gilt heute genauso.
Absolut.
Besser ist es nicht geworden, habe ich gesagt.
Nein, überhaupt nicht. Es könnte natürlich nur sein, dass es manchmal gibt es doch tatsächlich so Phönix aus der Asche, aus Zusammenbrüche, die zu was Gutem führen. Ja? Dass offenbar Menschen irgendwann einmal erkennen, dass auf diese Weise können wir uns nicht weiterentwickeln. Es wird in weiteren 50 Jahren noch so sein und bis ins irgendwo hin, ja. Und natürlich wäre es eine großartige Sache, wenn diese Region also zu einem einigermaßen guten Frieden fände. Das würde nämlich, das wäre ein Schub für die ganze Welt, muss man dazu sagen, ja. Denn es ist ja auch nebstbei kurios, dass also die Existenz eines 10-Millionen-Staates wie Israel praktisch die moralische und amoralische Empörung sämtlicher Weltregionen auf sich zieht. Ja, das ist ja, ich habe jetzt regissiert ein bisschen, es gibt in Lateinamerika wüste anti-imperialistische Soziologen, die für die Vernichtung Israels stimmen, weil es die Macht des Imperialismus im Nahen Osten ist. Und wenn die fällt, dann wird die Welt zu einer werden sich Befreiungsbewegungen überhaupt in der ganzen Welt behaupten. Und weil es ist ja natürlich so ein Schwachsinn, und das ist natürlich auch ein Moment, das mir aufgefallen ist, am Anfang, bevor ich zu schreiben begonnen habe, dass es ja und das ist vielleicht auch ein Grund, warum sich so viele Leute aus dem akademischen Milieu mit den Palästinensern oder mit der Hamas sogar solidarisieren, ist, es gibt also eine weltweit herummeandernde und heimatlose Sehnsucht nach einem revolutionären Subjekt, ja. Als ich jung war, waren das die Lateinamerikaner zum Beispiel. Oder wir haben, also wie ich 20 oder Jahre alt war, habe ich mit Allende mitgefiebert, wie als wäre es der Bürgermeister von Hallein in Salzburg. Also das war mein Kampf auch, gedanklich, vom Herzen her. Dann wusste man, dass das ein bisschen eine Projektion war von unseren revolutionären Neigungen. Und so sind wir immer auf der Suche nach einem revolutionären Subjekt, die Kämpfe der Befreiung für uns führen, ja. Und jetzt sind wir eigentlich schon fast am moralisch untersten Ende angekommen, weil jetzt sind es dann auf einmal die islamistischen Bewegungen, die laizistischen Leute in Europa befreien sollen.
Das heißt, wir kommen zu zwei möglichen Schlüssen. Der eine lautet, die Hamas hat den Staat Israel in eine Falle gelockt, der seinem internationalen Ansehen einen riesigen Schaden zufügt. Und die andere Variante ist, nach diesen beiden Kriegen, die der Staat Israel zurzeit führt, wird hoffentlich vieles auf dieser Welt besser werden.
Es gibt Entscheidungsfragen, auf die muss man mit Ja oder Nein antworten. Und dann gibt es Ergänzungsfragen, da kann man nicht mit Ja oder Nein antworten. Und ich kann nur sagen, ich weiß es nicht. Ich hoffe das eine. Ich kann mir vorstellen, dass tatsächlich durch diese verheerende Sache etwas Besseres kommt. Ja.
Danke für das Gespräch.
Ja, danke Ihnen.
MENAWATCH, der unabhängige Nahost-Think-Tank. Besuchen Sie auch unsere Website. Dort finden Sie täglich neue aktuelle Berichte und ausführliche, wissenschaftlich fundierte Hintergrundanalysen zur Geschichte und Gegenwart der MENA-Region.
Eine Produktion von MENAWATCH, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.